Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, zumindest an einem Punkt gibt es jetzt Klarheit. Am 23. Februar werden wir also einen neuen Bundestag wählen. Dafür bleibt fast alles andere weiterhin unklar. Und wenn man dieser Frau zuhört, stellvertretende Chefredakteurin bei den Kollegen vom Spiegel, dann spürt man schnell, dass es ihr da irgendwie ähnlich ergeht. Und dazu kommt offenbar vor allem ein Gefühl, das im Moment, glaube ich, viele haben. Es ist, sagt sie, alles unglaublich stillos, was wir da gerade erleben. Herzlich willkommen, Melanie Amann. Freue mich sehr. Ja, die Frage ist, und da geht der Blick zu diesem Mann, die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Und geht es ihm, dem mächtigen Chef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, da so wie Christian Lindner, der heute wissen ließ, dass das Rennen um den nächsten Kanzler bereits gelaufen ist? Brauchen wir dann überhaupt noch Wahlen, ist die Frage. Natürlich ist klar, wie Christian Lindner das meint, aber klar ist auch, in einer Demokratie haben Bürger nichts abzunicken, sondern einen Anspruch darauf, vorher zu wissen, was nachher passiert. Und deswegen wollen wir heute wissen, was plant sein Chef, was plant Friedrich Merz, vor allem da, wo es beispielsweise richtig wehtut, bei den Steuern in der Mittelschicht, bei den Leuten, die dieses Land tragen. Was passiert mit den Renten? Was mit der Autoindustrie? Was mit der Atomkraft? Was in der Ukraine? Was, wenn Merz tatsächlich gewinnen sollte? Konjunktiv. Fragen an Thorsten Frey. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, und wie schaut Sie darauf? Ökonomin, Wirtschaftswissenschaftlerin, Bestsellerautorin mit SPD-Mitgliedschaft, sei heute ausdrücklich erwähnt, weil es nicht ganz unwichtig ist. Bewirbt sich auch, glaube ich, um ein Bundestagsmandat. Das heißt auch Wahlkampf hier. Es gab bei Ihrem letzten Besuch hier in der Sendung einen interessanten Moment. Da wollte sie von Jens Spahn wissen, was denn aus dessen schönem Vorschlag geworden sei, den er mal gemacht hat. 10% Erbschaftssteuer für alle und auf alles. Irgendwie war dieser Vorschlag plötzlich aus dem CDU-Programm verschwunden. Aber wie das so ist mit Zaubertricks, vielleicht taucht die verschwundene Spahn-Idee ja heute bei Thorsten Frey wieder auf. Herzlich willkommen, Philippa Siegel-Glöckner. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Frey, Sie sind heute hier, weil Sie wären ohnehin nicht beim Bundespräsidenten. Ja? Die sitzen ja gerade zusammen. Mhm. Ja? Und die Grünen jetzt auch.
Aber nur die Fraktionsvorsitzenden.
Ja, okay, verstehe. Warum sind jetzt plötzlich die Grünen dabei?
Das müsste man den Bundespräsidenten fragen.
Oder anders gefragt, warum waren Sie nicht von vornherein dabei? Das ist doch eigentlich die Frage, oder nicht?
Ja, wir konnten ja am Sonntagabend hören, dass der Bundeskanzler die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union beauftragt hat, über das zu sprechen, was eigentlich nur sein höchstpersönliches Recht wäre, nämlich nach Artikel 67 des Grundgesetzes die Vertrauensfrage zu stellen. So. Also schon eine skurrile Situation.
Ging Ihnen das auch so? Ich saß davor und dachte, verstehe ich jetzt nicht, der deutsche Bundeskanzler, dessen Aufgabe es jetzt ist, die Vertrauensfrage zu stellen, sagt, das machen Mütze nicht und Merz.
Es ist schon komisch. Also es kam daher mit der Geste, ich gebe das großzügig ins Parlament. Aber in Wirklichkeit war es so, dass er mit seiner Ankündigung eine Entwicklung ausgelöst hatte, einen Kampf, eine Streiterei. Und jetzt hat er gesagt, jetzt löst das bitte unter euch.
Übrigens,
die FDP war auch nicht dabei bei dem Treffen,
so.
Ist mir gerade aufgefallen. Nee, beim Bundespräsidenten.
Ja, richtig. Deswegen hat es ins Parlament gegeben, jetzt auch nicht korrekte Formulierung an dem Punkt. Ne? Mhm. Oder ist das eine neue Koalition, von der wir noch nichts wissen?
Nein, ich denke doch nicht.
Wie kommt denn sowas zustande? Können Sie da mal aufklären? Also, das interessiert viele Leute und ich habe keine Antwort darauf.
Ja, es ist wirklich skurril, würde ich sagen, denn eigentlich ist es doch eine Selbstverständlichkeit. Wir haben einen Bundeskanzler, der jetzt seit vergangenem Mittwoch nicht mehr über eine Mehrheit im Bundestag verfügt. Er kann also nicht davon ausgehen, dass er Gesetze durchs Parlament bringt. Er hat noch nicht mal eine Verfahrensmehrheit, um Gesetze überhaupt auf die Tagesordnung des Parlaments zu bringen. Und in einer solchen Situation ist eigentlich das Normalste von der Welt, dass man die Vertrauensfrage stellt, um die Verhältnisse zu klären.
Und das will er ja auch, ne? Aber warum diese Situation, dass man sagt, das entscheiden jetzt Rolf Mützenich und Friedrich Merz? Das habe ich nicht verstanden,
Frau Amann. Ein Grund ist sicher auch, dass Herr Merz und Herr Scholz ja bekanntlich nicht das beste Verhältnis haben. Es gab ja ein Gespräch zwischen den beiden, seit er angekündigt
hat, die Vertrauensfrage
zu stellen. Da ist Herr Merz gut gelaunt hingelaufen, konnte man ja auf den Bildern sehen, und dann schlecht gelaunt wieder rausgekommen. Und die beiden haben sich ja offensichtlich überhaupt nicht angenähert. Und vielleicht hat wirklich Scholz erkannt, ich kann da keinen Blumentopf gewinnen. Ich finde mit dem keine Einigung, bei dem er sich nachher mit mir hinstellen wird und sagen wird, das ist eine einvernehmliche Lösung. Also lasse ich das den Rolf machen.
Frau Siegel-Glöckner, wie nehmen Sie das wahr?
Ich bin vor allem froh, wenn es eine Antwort gibt. Ich glaube, das tut diesem Land nicht gut, dass wir jetzt einen Streit darüber haben. Also wir haben so
aber wie
viele
wird das denn
Themen
in Ihrer Partei besprochen, in der SPD? Das würde mich mal interessieren.
Da müssen Sie mir verzeihen, ich bin gerade ziemlich kopfüber in der Übergabe meines Thinktanks beschäftigt und mit dem Wahlkreis. Also dadurch tatsächlich weniger jetzt in Berliner Gesprächen zu diesen Themen. Ich gucke ja selbst eher als Kandidatin auf den Termin und schaue, wann ich denn jetzt Wahlkampf machen darf.
Sie wollen sich jetzt hier nicht aus der Affäre stehlen, das wollen Sie jetzt nicht wirklich. Sie glauben auch nicht, dass das hier funktioniert.
Was man natürlich sagen muss, ist, dass
Sie... Aber ernsthaft, ganz kurz, wie haben Sie das erlebt? Am Sonntag saßen Sie wahrscheinlich auch vom Fernseher und haben das gesehen.
Das ist, glaube ich, ganz bezeichnend für die Situation. Ich saß tatsächlich einfach irgendwie 10 Minuten vorm Fernseher, weil ansonsten...
Haben Sie es nicht ertragen, oder?
So viele Dinge los waren. Sie müssen sich mal vorstellen, ich muss jetzt innerhalb von 3 Monaten einen Wahlkampf aus dem Nichts hochziehen. Und viele Bürgerinnen und Bürger machen sich, glaube ich, keinen Begriff davon, was das bedeutet. Ja? Also sie müssen eine komplette Infrastruktur aufziehen. Sie wollen den Leuten vor Ort auch ein Programm geben. Das soll nicht einfach nur der Abklatsch aus dem Bund sein. Deswegen vielleicht ganz kurz zu Herrn Merz. Das fand ich schon interessant, dass er gesagt hat, das muss jetzt alles so schnell wie möglich gehen und sofort nach Weihnachten. Also ein bisschen eine Gelegenheit dazu zu geben, dass wir alle unsere Programme und Konzepte vorstellen, das fände ich schon ganz gut, weil ich glaube, das ist wichtig in der momentanen Situation.
Aber das hat er ja vor allen Dingen deshalb gesagt, weil bisher gesagt wurde, die Vertrauensfrage könnte man erst Mitte Januar stellen, weil man jetzt eine stabile Regierung bräuchte und weil ein amerikanischer Präsident ins Amt kommt. Und dieses Beispiel mit dem 19. Januar hat ja nur gezeigt, man könnte, wenn man es wollte, auch ein Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump schon eine Bundestagswahl durchführen. Das heißt, die Ausrede mit der Stabilität, die hat halt eben einfach nicht gezogen. Wenn man Stabilität will, dann braucht man einen Bundestag mit einem frischen Mandat, mit einer frischen Legitimation und auf der Grundlage dann eben auch der Bundesregierung.
Aber ich glaube, es gibt einige CDU-Leute, die heilfroh sind, dass Herr Merz und Sie mit Ihrer ursprünglichen Forderung nicht durchgekommen sind. Also weil es ist
weil
genau aus dem Grund, den Frau Siegel-Glöckner gerade beschrieben hat, weil Sie nicht vorbereitet sind. Ihre Partei ist ja programmatisch auch überhaupt nicht vorbereitet, muss man sagen.
Natürlich sind wir vorbereitet.
Ja, Sie erzählen jetzt, dass Sie ein 100-Tage-Programm abliefern wollen. Geschrieben ist es auch noch nicht. Also mit welchen Themen, mit welchem Programm die CDU starten will, weiß man
noch nicht. Wir haben ja erst vor wenigen Monaten ein Grundsatzprogramm verabschiedet. Also programmatisch sind wir bestens aufgestellt.
Das klären wir heute
noch. Daraus destillieren wir dann auch...
Grundsatzprogramme sind ja so ein bisschen wie... Ich sage jetzt nicht Kirchenlieder, aber das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr grundsätzlich, was da drin steht. Das ist alles
gelesen,
andere als
Frau Ammann.
Ja, ich habe es
gelesen. Ja, also wir sind in vielen Fragen sehr detailliert.
Da stehen Fundamentalpositionen, aber was das konkret für das Land bedeutet, ich glaube nicht, dass CDU-Kandidaten
CDU pur drin,
den Bürgern sagen können, was wird aus der Rente, wenn die CDU den Kanzler
stellt.
Das klären
wir heute. Das
was bedeutet das in der Steuerpolitik konkret?
Glauben Sie es mir.
Wollt ihr wirklich das Bürgergeld abschaffen? Also die CDU ist im Moment programmatisch sehr dünn und vom Sound her ziemlich
brachial
unterwegs.
Das werden wir wieder legen.
Aber eben
Herr Frey, nochmal ganz kurz. Sie hat ja einen Punkt, wenn sie sagt, irgendwie, also Bürgerinnen und Bürger müssen sich doch informieren können, müssen doch verstehen können, mit wem sie es da jetzt zu tun haben. Ich meine, da sehen wir gerade im Hintergrund, Friedrich Merz war ja jetzt ein paar Jahre auch weg. Das heißt, viele erinnern sich gar nicht mehr so richtig. Aber davor war er länger weg. Hier in der Sendung war auch schon länger nicht mehr. Das mag auch Zufall sein, weil er sehr viele Termine hat. Dafür kommen Sie. Und das finde ich gut. Und stellen sich auch immer, tapfer wie Sie sind. Aber die Leute müssen doch verstehen, was da jetzt auf Sie zukommt. Warum dieser unglaubliche Druck?
Es ist doch kein Druck. Also ich verstehe das alles und das ist richtig, man muss Wahlkampf machen. Das betrifft ja alle Parteien gleichermaßen. Alle
auch.
Kandidatinnen und Kandidaten betrifft es gleichermaßen. Aber wenn Sie mal schauen, in diesem Sommer nach der Europawahl hat Emmanuel Macron die Assemblée Nationale aufgelöst. Und gute 3 Wochen später fanden die Wahlen statt. Bei uns werden es 3 Monate nach einem langen Vorlauf im Grunde genommen sein. Und das ist knapp, das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber in der Situation, in der wir jetzt sind, haben wir ja jetzt nicht die Zeit, noch ein halbes Jahr.
Zwischen einem halben Jahr und ich sag mal 23. Februar oder Ende Februar ist
3 Monate.
Kleiner Unterschied.
Im Endeffekt ist der Wahltermin jetzt einen Monat früher ungefähr, als der Kanzler das vorgeschlagen hatte, bin mir nicht sicher, ob wir in da auch schon in ein paar Monaten noch überhaupt einen Gedanken dran verschwenden an die Debatte, die wir jetzt führen.
Und also Sie haben es auf der einen Seite so eilig und ich finde ehrlicherweise einen Wahltermin vorzuschlagen im Januar, der gar nicht so gemeint war, ein bisschen unernst. Also dafür geht es um zu viel.
Nö.
Und wenn man dann gleichzeitig sagt, da war ich dann erstaunt, im Interview mit Herrn Lindemann in der FAZ, unsere Agenda 2030 kommt im Januar. Ja, okay, die ersten 6 Tage im Januar sind raus, da sind nun wirklich alle weg. 12 Tage und länger will man nicht sagen in der Öffentlichkeit, was man eigentlich vorhat.
Wir können über alles sprechen. Also die Grundlagen, die programmatischen Grundlagen sind gelegt. Und daraus destillieren wir jetzt ein Programm für die nächsten 4 Jahre. Und zwar nicht für in 4 Jahren.
Herr Frey, aber ganz kurz, was passiert da gerade? Haben Sie Angst, dass der Vorsprung von Friedrich Merz so auch im Winter abschmilzt wie Butter an der warmen Wintersonne?
Nein, die Angst haben wir nicht. Warum sollten wir die haben? Also umgekehrt ist es allerdings auch so, dass wir nichts für sicher nehmen und dass wir...
Also doch.
Nein, wir gehen nicht davon aus, dass das sozusagen ein Home Run wird, sondern selbstverständlich ist jede Wahl eine Riesenherausforderung, auch jeder Wahlkampf. Mhm. Und wir haben den Ehrgeiz, wir haben uns jetzt 3 Jahre damit beschäftigt, den Menschen sehr klar zu sagen, was unsere Positionen sind, was man bekommt.
Wirklich?
Wenn man Union wählt, ja, ganz genau. Mhm. Wir haben jetzt 3 Jahre.
Sie haben viele Dinge gesagt,
wir
die
haben
gar
jetzt
nicht
drei
gehen,
Jahre.
Aber die
Nö.
Dinge, die funktionieren. Darüber reden wir gleich, über Fusionsreaktoren und solche Dinge und abgebaute...
Nein, das war die ehemalige Forschungsministerin, die das gesagt hat.
Oh, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ich kann nicht Ihnen gleich belegen. Davon träumen noch andere.
Frau Siegel-Löckner. Wenn Sie es so eilig haben und sagen, auch wenn Sie starten, sollten Sie die Wahl gewinnen, dann wollen Sie gleich mit voller Kraft loslegen. Dann können Sie meiner Ansicht nach eine Sache tun und die bringt Ihnen 10-mal mehr und bringt diesem Land 10-mal mehr als die Wahl jetzt 2 Wochen oder 4 Wochen oder sogar 6 Wochen vorzuziehen. Ihr Verhältnis zur Schuldenbremse klären. Wenn Sie
mein
nämlich
Verhältnis ist geklärt zur Schuldenbremse.
Also wenn es danach geht, können wir morgen die Wahl machen. Aber wir haben ja kein Papier.
Das Programm bin ich.
Aber wir haben kein Papier. Das ist das Problem.
Sie haben mich doch angesprochen.
Nein, aber wenn Sie gucken, war, glaube ich, die Partei.
Woran ist die Ampel gescheitert? Sie haben keinen Haushalt hinbekommen, kein kohärentes Wirtschaftsprogramm. Sie treten damit an, zu sagen, wir müssen jetzt dringend was tun. Da stimme ich vollkommen überein. Aber wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin mit den haushalterischen Zwängen, die Sie momentan haben? Deswegen ist es, glaube ich, die zentrale offene Frage im Raum. Und die ist noch nicht
über die, aber nur, wenn man unterstellt, dass wenn man etwas tut, dass das immer Geld kostet. Und das meine ich nicht. Also wir haben Rekordsteuereinnahmen immer noch. Wir haben das 2. Jahr in Folge eine schrumpfende Wirtschaft und immer noch steigende Steuereinnahmen. Nach der letzten Steuerschätzung war es ja so, dass die Steuererhöhungen oder die Steuermehreinnahmen nur nicht mehr so hoch waren, wie man sie erwartet hatte zuletzt. Aber es sind immer noch Steigerungen.
Aber und Sie wollen ja auch die Einnahmen schrumpfen. Also irgendwie, also Sie wollen ja Soli weg, soweit ich weiß.
Das und macht wahrscheinlich
Unternehmen,
das Bundesverfassungsgericht.
Unternehmen entlasten.
Ja. Davon gehen Sie aus, ja, dass das kommt. Sie sind ein sehr guter Jurist. Sie glauben, dass das kommt.
Ja, davon bin ich überzeugt. Das werden wir im ersten Quartal des nächsten Jahres erleben, dass das Bundesverfassungsgericht...
Also nach der Bundestagswahl.
Ja, das Bundesverfassungsgericht macht selber seine Termine.
Ja, aber der Punkt war doch, den ich versuchte zu machen, war, Sie wollen ja auch die Einnahmen reduzieren, die Unternehmen entlasten. Sie wollen das Bürgergeld einkürzen. Das heißt, Sie wollen auf die Einnahmen des Staates in verschiedener Hinsicht wollen Sie ja reduzieren. Aber zugleich ist unklar, bedeutet das dann auch, wo soll dann das Geld herkommen, das Sie ausgeben wollen?
Also zum einen ist es so, wenn wir 1% mehr Wirtschaftswachstum hätten, dann hätten wir 12 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen. Und wenn wir darüber hinaus kann man natürlich an ganz vielen Stellen Einsparungen vornehmen.
Also die gesamte Wachstumsinitiative der Ampelregierung hätte im besten Fall, haben die selber ausgerechnet, 0,5% Wachstum.
Ja, das liegt an der Wachstumsinitiative
Ampel. Ja, aber da stehen ja lauter Punkte drin, die Sie ja und die FDP ja auch unterschreiben können.
Wir diskutieren das sofort, versprochen, hoch und heilig. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber Sie erinnern sich, Frau Siegel-Löckner, vor ungefähr 5 Minuten habe ich Ihnen eine Frage gestellt. Ich hätte jetzt immer noch gerne eine Antwort darauf. Und zwar auf die Frage, wie Sie dieses Drama, das sich da abgespielt hat, wie nehmen Sie das eigentlich wahr? Wie finden Sie diese Attitüde, dass man sich zuerst mit einer vorbereiteten Rede vom Teleprompter abgelesen, die ganze, ich glaube, so haben es die Kollegen vom Spiegel geschrieben, die ganze Kälte der Macht war da einmal deutlich zu spüren. Da stellt sich ein Bundeskanzler hin und sagt, der war's. Was sagen soll, an mir lag's nicht. Wie finden Sie das?
In dem Fall fand ich, hat er recht. Also wieso ist dieser Haushalt nicht aufgegangen? Das war, weil der Finanzminister nicht bereit war, 10 Milliarden zum Beispiel mit einem Überschreitungsbeschluss zu finden.
Und die Art und Weise, der hat zu oft mein Vertrauen missbraucht und so weiter. Diese ganzen harten Sätze, die da gefallen sind. Wie fanden Sie das?
Schauen Sie sich mal die Haushaltsverhandlungen im letzten Jahr an. Also es ging eigentlich los mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ja, dann musste letzten Winter sehr kurzfristig ein Haushalt aufgestellt werden. Da ging es 10-mal hin und her. Dann gab es eine Haushaltseinigung im Sommer, wo man sich darauf geeinigt hat, dass man für die Bahnfinanzierung und für Autobahnen einen Mechanismus in der Schuldenbremse nutzt, der angelegt ist. Und kaum hat man das beschlossen, geht der Finanzminister wieder davon zurück. Also insofern, das finde ich sehr nachvollziehbar.
Und Sie würden nicht sagen, da ist ein Bundeskanzler, der sich dann, wenn Sie sagen, das ist okay, zumindest die Frage gefallen lassen muss, wenn das alles schon so lange geht, warum guckt man dann so lange zu?
Also alle Fragen muss er sich gefallen lassen. Und ob das richtig war oder nicht, im Sommer auch nochmal weiterzumachen. Ich fand das im Sommer sehr schwer.
Sie hätten es da schon beendet.
Sich in seine Schuhe reinzuversetzen, ist, ich glaube, das kann man nicht so richtig einfach im Kopf durchspielen. Aber ich hatte im Sommer große Zweifel, ob das nochmal gut gehen kann. Weil wenn man nach einer Nacht sofort wieder, die eigentlich aufgelöst ist, was man da beschlossen hat, dann wie soll das die nächsten Monate weitergehen, wenn man noch wirklich schwierige Dinge auszuhandeln hat? Also ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Sache ist, ja.
Frau Ammann, wie nehmen Sie das wahr, als jemand, der so lange Politik beobachtet?
Also ich fand zum einen interessant, dass wir einen neuen Olaf Scholz gesehen haben, den wir eigentlich nur selten sahen. Mhm. Er hatte ja vereinzelt im Bundestag, manchmal auf Marktplatzbühnen, vergleichbare Ausbrüche.
Ja, aber Duell mit Friedrich Merz auch, fand ich ihn immer ganz stark, ehrlich gesagt.
Jetzt trat er, ja, und das ist halt die Frage, ist so etwas stark oder nicht?
Nee, weil, die Duelle mit Friedrich Merz fand ich gut. Das war gut für die Demokratie.
Also er steht im Bundeskanzleramt und seine Regierung, für die er die Gesamtverantwortung trägt, ist gescheitert. Und dann stellt er sich hin wie, weiß nicht, wie Eltern, die sich scheiden lassen sozusagen, und sagt den Kindern quasi, der Papa ist schuld oder die Mama ist schuld. Und so hat er eben sich hingestellt, seinen eigenen Minister und Koalitionspartner, dem komplett die Verantwortung zugeschoben. Also im Prinzip die komplette Schuld bei Christian Lindner abgeladen und damit ja alles von sich selber abgewiesen. Aber es war sein Scheitern. Also ihm ist es nicht gelungen, dieses Bündnis zusammenzuhalten. Ihm ist es nicht gelungen, einen Kompromiss herbeizuführen.
Auch wenn es zugegeben schwierig ist.
Auch wenn alle Sachpunkte, die Frau Siegel-Glöckner erwähnt hatte, ja stimmen. Also ich sozusagen inhaltlich ist es gar nicht mit so ein paar kleinen Lügen wie mit diesem Rententhema oder so. Sozusagen davon mal abgesehen, hat er ja recht, dass es tatsächlich Herr Lindner und die FDP auf gewisse Weise immer wieder die Abrissbirne gegen diese Koalition geschmissen haben. Und trotzdem, es ist der Moment, in dem du dein eigenes Scheitern eigentlich erklären musst und in dem du auch als Bundeskanzler, finde ich, Verantwortung übernehmen musst in diesem Moment und nicht einfach sagen kann, er war's.
Und
das
vor allem
finde ich jetzt zu billig.
Die Kontenance auch zu wahren und auch die Souveränität zu wahren.
Souverän wirkte es ja schon. Also,
das fanden Sie?
Das war ein sehr souveräner Rauswurf.
Also das war ja jetzt nicht
Kasperhaft. Härter ist kaum jemand jemals entlassen worden.
Also, ja, aber auf eine sehr unwürdige Art und Weise.
Das, also, das ist was anderes.
Es wurde monatelang gefordert, dass der Bundeskanzler klare Worte spricht und sagt, was sein Kurs ist. Und also das war auch eine Sache, die ich mir mal gewünscht habe, dass er klar sagt, wo er steht, was er wirtschaftlich für dieses Land für notwendig hält. Da hat er sich immer sehr zurückgehalten. Also ich fand es sehr gut, dass er das endlich mal deutlich gesagt
hat. Er hat gesagt, gefährlich, Wasser auf die Mühlen der Demokratiefeinde, egoistisch, populistisch,
Vertrauen missbraucht.
Also das
und er sagt halt zu einem Punkt, was er will, sagt er zu einem Punkt, wo er es nicht mehr umsetzen kann.
Ja.
Oder wo er sich sozusagen selber das Bein wegschießt und dann sagt, Union, jetzt musst du die Krücke sein, die mich da weiterträgt. Also das kann ja auch die Lösung sein.
Also ich glaube ja, das Scheitern war sehr viel früher angelegt. Letztlich mit der Zeitenwende Februar 2022, wo der Bundeskanzler die Lage sehr zutreffend analysiert hat, aber dem keine Konsequenzen gefolgt sind. Er hat, wie jetzt auch vergangenen Mittwoch, immer davon gesprochen, man dürfe nicht das eine gegen das andere ausspielen. Die Folge war, man hat den Koalitionsvertrag abgearbeitet wie gehabt. Alles, was darüber hinauskam, im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Verteidigungspolitik, hat man über Schulden finanziert. Und als dann das Bundesverfassungsgericht Ende letzten Jahres dem den Stecker gezogen hat und plötzlich 60 Milliarden Euro nicht mehr zur Verfügung standen, da wusste die Koalition nicht mehr weiter. Im Grunde genommen, Sie haben es ja gesagt, Herr Lanz, eine schwierige Ausgangslage mit drei Partnern, die sehr unterschiedlich sind. Und diese Unterschiedlichkeit, die hat man nicht entschieden, sondern diese Unterschiedlichkeit hat man mit Milliarden von Schulden zugedeckt. Und nachdem das nicht mehr möglich war, war sozusagen auch die Geschäftsgrundlage weg.
Sie müssen aber auch ein bisschen aufpassen. Es stimmt, es ist das Scheitern von Scholz. Da haben Sie völlig recht. Habe ich auch. Insofern muss es ja stimmen. Aber wenn ich daran erinnere, dass es sind schon ganz andere, auch in der Union, haben sich an der FDP ganz schön die Zähne ausgebissen. Also ich meine, wenn man an die schwarz-gelbe Koalition denkt, da fällt einem ja dieser Tage auch ein, was das für ein endloser Konflikt war, wo sogar Merkel dann, glaube ich, in dieser lustigen Parteitagsrede da die Heute-Show zitiert hat und gesagt hat, nämlich vielleicht hat Gott die FDP auf diese Erde gebracht, um uns zu prüfen. Also das war schon eine echte Leidensgeschichte. Und dann Jamaika, hat sie ja versucht, ein solches Bündnis zu schmieden. Und anders als Olaf Scholz hat sie es noch nicht mal hingebracht, die Koalition zusammenzusetzen. Ja. Und das war eine Zeit, wo wir monatelang, da hatten wir keinen Haushalt. Also das war im Prinzip wie jetzt, weil das alles so lange gedauert hat.
Um nochmal ins Hier und Jetzt. Ist immer wichtig, finde ich, alte Traumata zu bearbeiten, aber heute nicht. Bis zum 16. Dezember dauert es jetzt, bis die Vertrauensfrage gestellt wird.
Beantwortet,
wie auch immer. Das heißt, bis dahin passiert nichts? Es geht doch um jeden Tag, haben Sie gerade gesagt.
Also gestellt wird sie ja davor. Anfang Dezember. Aber das ist ja das ganz Entscheidende. Also der Bundeskanzler stellt die Vertrauensfrage, indem er einen Brief an die Bundestagspräsidentin schreibt, so wie es in Artikel 67 des Grundgesetzes vorgeschrieben ist. Und ab dem Moment läuft sozusagen das Verfahren. Frühestens 48 Stunden danach darf dann die Abstimmung im Bundestag sein. Mhm. Und dann läuft das Verfahren. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Bundeskanzler diesen Brief schreibt, kann er natürlich auch sagen, nein, ich mach's jetzt doch nicht. Mhm. Also all das, was wir jetzt heute Abend gesehen haben, ist wichtig und gut, überhaupt gar keine Frage. Aber verfassungsrechtlich liegt die Gewalt ausschließlich in den Händen des Bundeskanzlers. Er stellt die Vertrauensfrage, niemand sonst.
Und erst Sie dem Kanzler?
Ja gut, also wir haben jetzt einige Male erlebt, wo man sehen kann, dass man da nicht vertrauen kann. Ja, insofern stelle ich zunächst einmal alles ins Kalkül.
Und wenn die Vertrauensfrage gestellt wird, dann zurückzieht.
Ich will es jedenfalls nicht ausschließen. Also rechtlich.
Nicht der ernsthaft jetzt?
Rechtlich ist es jedenfalls möglich. Und deswegen ist es für uns ja so ein entscheidender Punkt, dass zügig diese Vertrauensfrage
gestellt
wird.
Deswegen reden Sie nicht so lange, dass das
nicht
passiert.
Nein, also da muss man ja unterscheiden. Reden tun wir sowieso die ganze Zeit. Also Friedrich Merz hat die letzten 24 Stunden x-mal mit Rolf Mütze nicht gesprochen. Ich mache das mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit allen Fraktionen permanent. Wir hatten heute zwei Runden, wo es um solche Fragen ging. Das passiert alles. Das heißt, wir versuchen unseren Beitrag dazu beizutragen, dass das Vakuum, das jetzt entstanden ist, auch im Parlament, nicht durch Chaos gefüllt wird.
Okay, das heißt, was sind die Vorhaben, von denen Sie sagen, okay, das machen wir jetzt, das ist wichtig fürs Land, ganz egal, in welchem Zustand diese Regierung gerade ist, da stimmen wir zu, das machen wir, versprochen.
Heute ja, hier. Also wir werden in dieser Woche beispielsweise ein Gesetz zur Änderung der Höfeordnung im Parlament haben. Das ist ein Omnibusgesetz, wo beispielsweise der Paragraph 100a der StPO, der Strafprozessordnung, mit drin ist. Da geht es darum, dass eine Regelung zur Telekommunikationsüberwachung im Falle von Wohnungseinbruchsdiebstählen möglich ist. Und wenn man das jetzt nicht macht und damit den Bundesrat am 22. November nicht erreicht, dann läuft diese Regelung am 12. Dezember aus. Und die Polizei und Ermittlungsbehörden haben ein wichtiges Ermittlungsinstrument weniger. Deswegen machen wir das in dieser Woche. Und ich will ein anderes Beispiel noch nennen, auch ein sehr wichtiges: Resilienzsteigerung des Bundesverfassungsgerichts. Also wie schützen wir das Bundesverfassungsgericht als Institution?
Alles Ampelvorhaben, ne?
Nein, das ist kein Ampelvorhaben, sondern das war von Anfang an ein interfraktionelles Vorhaben der drei damaligen Ampelparteien.
Aber das ist jetzt kein Preis, den Sie da bezahlen sozusagen?
Nein, tun wir nicht. Aber warum sollten wir auch einen Preis bezahlen?
Ja, Sie haben doch gerade gesagt, es ist jetzt wichtig und jetzt geht es ums Land und wir unterstützen da, wo es irgendwie sinnvoll ist.
Genau, also beispielsweise die Steigerung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und ansonsten Dinge,
warum ist das so wichtig?
das können wir heute noch nicht sagen. Aber wir werden Regelungen, die bisher im Bundesverfassungsgericht...
Schauen Sie dann nach Amerika oder was ist das, was Sie im Hinterkopf
haben? Ja gut, es gibt auch andere Beispiele in Europa, Ungarn. Wir haben eine Situation in Polen erlebt. Sie könnten ein Beispiel aus Israel nennen. Also das gibt es weltweit immer wieder.
Aber konkret, weil es wichtig ist. Sie nennen jetzt zwei Beispiele. Das eine ist schon wichtig, aber natürlich nicht so politisch, dass das jetzt irgendwie die Dramatik und die Fallhöhe hat, die in dieser Situation diskutiert wird. Das andere Beispiel, haben Sie ja selber gesagt, ist ein fraktionsübergreifendes Thema. Das heißt, das ist ohnehin eins, wo alle zusammenarbeiten, auch schon vorher alle zusammengearbeitet haben. Ja. Also eigentlich die interessante Frage ist ja, was ist mit den ursprünglichen Ampelprojekten, die irgendwie zur Union passen? Also zum Beispiel Abbau der kalten Progression oder auch, man muss auch sagen, Nachtragshaushalt kann man sich ja auch fragen. In einer Situation, sozusagen, soll das Land jetzt wirklich mit einer vorläufigen Haushaltsführung weitermachen? Soll jetzt wirklich nur noch die gesetzlichen Pflichten des Bundes erfüllt werden? Also das sind ja Themen, wo man staatspolitische Verantwortung auch zeigen könnte.
Ja, also wir haben ja heute den Bundesfinanzminister gehört, der gesagt hat, also auch wenn es jetzt keinen Nachtragshaushalt 2024 gibt, gibt es keinerlei Einschränkungen. Der Haushalt kann normal vollzogen werden. Und im Jahr 2025 gibt es halt dann zunächst einmal eine vorläufige Haushaltsführung. Das haben wir aber in jedem Jahr, wo eine Bundestagswahl ist. Also 2018 hatten wir ein halbes Jahr lang keinen Bundeshaushalt. Und etwa 90% der Ausgaben können Sie ganz normal tätigen.
Nehmen Sie mal das Beispiel Netzentgelte. Zum Beispiel, sorry, das klingt jetzt so nach was für Freaks irgendwie, aber leidet unter den Strompreisen. Netzentgelte müssen dringend gesenkt werden. Das ist etwas, worauf sich auch Christian Lindner und Olaf Scholz irgendwie einigen konnten, von der Finanzierung mal abgesehen. Das ist auch ein Anliegen, das die Union hat.
Was also, wir mal kurz erklären, ne? Wir haben viele erneuerbare Energien. Wir haben Tage, an denen die Strompreisbörse sogar ins Minus fällt. Im Sommer häufig passiert oder relativ häufig passiert, weil Strom produziert wird, sehr, sehr günstig ist, aber nicht abtransportiert werden kann. Netzentgelte, Ausbau der Netze, sehr, sehr teuer. Sehr, sehr viel Geld, was dazu führen wird, dass diese erneuerbaren Energien, auch wenn sie sozusagen je nach politischer Couleur sagt man, das ist ja alles sehr, sehr günstig, ja, kostet uns nichts, Wind, Sonne und so weiter. Muss man aber bitte immer dazu sagen, Netzausbau, Speicherung, all diese Dinge werden sehr viel Geld kosten und wird perspektivisch nichts dazu führen, dass Strom in diesem Land signifikant günstiger wird in den nächsten Jahren. Sind wir uns da einig? Ist das so?
Ja, aber das sind jetzt natürlich einzelne Beispiele und die wird man sich alle anschauen. Ja,
aber relevant.
Ja, möglicherweise relevant. Manche sind auch nicht relevant. Also es wird zum Beispiel die Umsetzung der GEAS-Reform genannt. Die kann man genauso gut Anfang nächsten Jahres machen.
GEAS ist die Migrationspolitik der EU.
Genau, Entschuldigung, ja, das ist die gemeinsame europäische Asylpolitik, die ja ohnehin erst zum Jahr 2026 in Kraft tritt. Also da ist keine Gefahr im Verzug. Und bei anderen Dingen. Sie haben
beim Sicherheitspaket in Deutschland natürlich schon, aber...
Ja, beim Sicherheitspaket, das ist richtig, aber die Bundesregierung hat jetzt nicht den Vermittlungsausschuss angerufen. Das ist auch verwunderlich, denn wir sind ja durchaus daran interessiert, dass man das verbessert. Ja, nicht, dass man es sein lässt, sondern dass man es verbessert. Und beim Thema kalte Progression, das steckt ja in einem Gesetz drin, das wir in Gänze ablehnen. Ja. Und jetzt ist
Sie
die
wollen
Frage,
die kalte Progression, einmal konkret rein. Also, Netzausbau, Strom ist gerade gefallen, aber machen wir gleich. Strom, kalte Progression, Steuern. Ja. Die Idee sozusagen, je mehr du verdienst, desto härter schlägt diese sogenannte kalte Progression zu. Das heißt, am Ende hast du zwar eine kleine Lohnerhöhung, aber nicht mehr in der Tasche, weil der Staat umso härter zugreift. Und die Idee der Ampel war zu sagen, das schrauben wir ein bisschen runter.
Ja, vor allem also durch die Inflation rutschen Menschen automatisch in eine höhere Steuerklasse, obwohl sie eigentlich real nicht mehr Geld in der Tasche haben, weil ja auch im Supermarkt alles teurer geworden ist. Könnte man auch eigentlich im Gesetz automatisch so veranlagen, dass es mit der Inflation sich verändert. Und deswegen, wenn man das nicht so hat, macht man das dann eben im Einzelfall jedes Mal. Ist eigentlich eine sinnvolle Sache. Ich glaube, besonders in Ihrem Interesse. Aber Sie wollen sich jetzt nicht dazu äußern.
So, nein, ich kann mich gerne dazu äußern. Also natürlich sind wir für den Abbau oder die Abmilderung der kalten Progression. Das ist ja gar keine Frage. Aber das steckt jetzt hier in einem Gesetz drin, das für uns als solches nicht zustimmungsfähig ist. Das Zweite, was man sagen muss.
Kann man es da nicht rausholen?
Das, sorry, muss man sehen, kann. Muss man also, sehen.
Befreien aber die kalte Progression
aber das ist ja, aus dem Gesetz. Aber es ist ja jetzt auch nichts Neues, sondern die Ampel hat es ja über Monate nicht hingekriegt. Und das Zweite ist, die Ampel hat auch kein Bundeshaushalt 25 hingekriegt. Das heißt, es wäre eine Ausgabe, ohne dass man einen gesetzmäßigen Bundeshaushalt hat. Und das Dritte ist, das wäre zum 01.01.2025. Man kann natürlich auch im Februar oder im März eine solche Regelung mit Rückwirkung zum 01.01.2025 machen. Also es ist jetzt auch nicht so, also dass etwas, die Welt zusammenbräche.
Etwas, das Sie für richtig halten, machen Sie dann lieber...
Nein, man muss es eben in einem Gesamtkontext sehen. Ich habe es ja auch nicht ausgeschlossen.
Was ist der Gesamtkontext?
Das sind ein paar Überlegungen. Also es ist auch schwierig, einfach Geld auszugeben, ohne dass man einen Haushaltsplan hat, der gesetzmäßig ist. Zum Beispiel, ja. Und dann ist es so, selbst wenn man es jetzt nicht macht, sondern wenn man es Anfang nächsten Jahres macht, also ein neuer Bundestag das macht, ist es keine Minderung für Bürger und Unternehmen, sondern es ist die gleiche Form der Entlastung. Und deswegen ist es jetzt jedenfalls nicht so, dass das jetzt irgendwie total dramatisch wäre.
Herr Frey, Sie haben das Drumherumreden schon echt ziemlich gut gelernt in der Opposition. Na, ob Sie jetzt was machen oder nicht, dann finden Sie es gut, aber vielleicht machen wir es vielleicht auch erst nächstes Jahr. Bei allen Geldfragen sind Sie extrem vage, da ist sogar ja Herr Lindemann präzise. Sie haben vorher wieder angefangen von Rekordsteuereinnahmen. Das ist so eine alte Leier. Reden Sie darüber, wie Sie tatsächlich den Haushalt finanzieren würden. Herr Lindemann war ernsthafter in seinem Interview. Der hat konkrete Sachen genannt. Der
kann
hat
ich
gesagt,
gerne auch machen.
Beim Bürgergeld will er 10 Milliarden einsparen. Ja, so. Wo man das tun will, wenn wir ein verfassungsrechtlich abgesichertes Existenzminimum haben, weiß ich nicht, aber bin ich gespannt drauf. Dann sagt er, bei Migration will er 10 Milliarden einsparen, mit Wachstum 12 Milliarden erzielen pro Punkt. Da lässt er schon mal aus, dass die Schuldenbremse einem weniger Spielraum gibt, wenn es mehr Wachstum gibt. Und dann will er von dieser Formel irgendwie auf 50 Milliarden kommen. Geben Sie uns doch mal eine klare Antwort darauf, wie Sie die Geldfrage lösen.
So, ja. Wie sparen Sie beim Bürgergeld 10 Milliarden.
Ja.
Wie machen Sie das?
Beim Bürgergeld haben wir die Situation, dass wir heute 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger haben. Davon sind 1,7 Millionen gesund und im arbeitsfähigen Alter. Also es gibt keinen Grund dafür, warum die Bürgergeld beziehen. Und deswegen geht es darum, zu aktivieren, dafür zu sorgen, dass diese Menschen in den Arbeitsmarkt kommen. Wenn von diesen 1,7 Millionen Menschen 1 Million Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden können, und wir haben ja Arbeitskräftebedarf, dann würde der Staat etwa 30 Milliarden Euro sparen.
Okay,
und zwar 15 Milliarden auf der Einnahme und 15 Milliarden auf der Ausgabenseite.
Nicht die Diagnose und nicht der Befund, sondern die Frage, wie Sie es machen. Die Therapie interessiert uns.
Ja, indem wir den Druck erhöhen. Das bedeutet,
wie machen Sie das?
Das bedeutet einfach, dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die sich entscheiden, obwohl sie arbeiten könnten, nicht zu arbeiten. Das kann man in einem freiheitlichen Land machen wie Deutschland. Aber dann darf man eben umgekehrt nicht erwarten, dass man dafür die Leistungen
nochmal
durch die Allgemeinheit bekommen.
Was machen Sie dann konkret?
Also wir werden das Bürgergeld in dieser Form abschaffen. Wir werden daraus eine neue Grundsicherung machen, also es auch so benennen, wie es ist.
Wie hoch ist die?
Dass diejenigen bekommen, die wird so sein, dass die Menschenwürde gegeben ist.
Wie hoch? Sie haben das doch bestimmt durchgerechnet.
Ja, aber das sagt im Grunde genommen auch das Bundesverfassungsgericht.
Aber sagen Sie es uns doch einfach mal. Das Bundesverfassungsgericht ist gerade nicht da.
Ja.
Das sind, wie hoch wird das sein?
Also das sind Voraussetzungen, die sich der politischen Entscheidung entziehen.
Haben Sie eine Idee, wie hoch das sein
wird? Ja, aber ich will Ihnen beispielsweise sagen, was politische Entscheidung war.
Nee, ich würde gerne wissen, wie hoch das sein wird. Diese neue Grundsicherung, sagen Sie noch mal den Begriff, neue...
Ja, Grundsicherung.
Eine Grundsicherung,
Grundsicherung
genau.
Statt Bürgergeld, weil Bürgergeld ja so etwas suggeriert, als wäre das ein staatlicher, ein so Rechtsanspruch.
Wie viel ist Bürgergeld jetzt? Die Leute wollen das wissen.
Ja, aber der Entscheidung...
563 ist der Regel. 563.
Ja, so. Aber der entscheidende
Wie
Punkt
viel wollen
ist
Sie?
Nicht die Höhe. Wir hätten zum Beispiel in den letzten beiden Jahren nicht zweimal eine Erhöhung um 12% gemacht.
Herr Frey, nicht ablenken. Sie machen jetzt den Scholz.
Ja.
Bei dem ist der Lindner schuld, bei Ihnen ist es das Verfassungsgericht. Oder
ich hatte
die
ja auch einen
Wie
ganz
macht
anderen
der Kanzler
Ansatz.
Friedrich Merz das? Herr Frey, wie viel? Welche Höhe? Wie machen Sie das?
Die Höhe ist wichtig, aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die 1,7 Millionen arbeitsfähigen und gesunden Bürgergeldempfänger, dass die nach Möglichkeit kein Bürgergeld mehr beziehen.
Okay, Sie wollen nicht sagen, wie hoch das ist, obwohl Sie sagen, wir sparen damit 10 Milliarden. Sie müssen doch eine Idee haben, wie Sie diese 10 Milliarden sparen.
Nein, auch Carsten Linnemann.
Das ist ja Voodoo, wenn man sagt, doch, das ist der Zaubertrick von Jens Spahn. Am Ende sparen wir 10 Milliarden, aber wie viel wir vorne einsparen, sage ich euch, das kann man gar nicht. Also das geht ja. Wie hoch ist diese
überhaupt Grundsicherung? Überhaupt gar nicht. Ich habe ja jetzt vorhin eine Zahl genannt. Es wären 30 Milliarden, wenn Sie 1 Million.
Statt 563, das versteht
jeder. Aber Herr Lanz, das ist für uns nicht der entscheidende Punkt.
Für mich auch gerade.
Sie sind ja kein Bürgergeldempfänger, aber darum geht's trotz doch allem.
Ich bin Steuerzahler, so wie alle anderen auch.
Genau, und deswegen wollen Sie, dass nicht Menschen, die eigentlich arbeiten könnten, Bürgergeld beziehen. Das müssen wir ändern.
Ja? Und da sparen wir übrigens die 10 Milliarden. Wie seriös sozusagen zu sagen ist, wir sparen 10 Milliarden. Mhm. Okay, Sie können die Summe nicht sagen. Wollen Sie nicht sagen?
Doch, ich finde, ich habe Ihre Frage ziemlich konkret beantwortet. Das Entscheidende ist, die Zahl der Bürgergeldempfänger zu reduzieren. Und daraus ergibt sich die Einsparung, von der Carsten Linnemann gesprochen hat.
Dann übersetze ich es mal. Sie gehen davon aus, dass das Verfassungsgericht wird Ihnen sagen, dass man auf diese 500, sagen wir mal grob 550 Euro, die könnt ihr nicht anfassen. Das bleibt, oder? Wollen Sie drunter gehen?
Aber das Bundesverfassungsgericht.
Ganz kurz. Wollen Sie drunter gehen oder höher gehen?
Nicht für diejenigen, die bedürftig sind. Nicht für diejenigen, die bedürftig sind.
Aber das Bundesverfassungsgericht um die Höhe.
Ja, für diejenigen, die bedürftig sind, ist es völlig in Ordnung. Im Übrigen in der sozialen Marktwirtschaft ist es essentiell, dass wir diejenigen, die nicht so leistungskräftig sind, auch tatsächlich
unterstützen. Widerspricht ja gar niemand. Ja.
Okay, also ich auch nicht das Gefühl,
Sie können es im Grunde nicht sagen, weil da auch viel Verfassung mit drin ist.
Aber
die Frage der 1,7 Millionen, von denen Sie sagen, die könnten alle arbeiten. Mhm. Wie machen Sie das? Wie bauen Sie den Druck auf? Mhm. Sie haben vorhin das schöne Wort aktivieren benutzt. Mhm. Das gefällt mir. Mhm. Wie aktivieren Sie?
Indem einfach ganz klar gesagt wird, wer nicht arbeitet, obwohl er arbeiten kann, der kriegt diese staatliche Leistung nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat es im Übrigen auch gesagt. Wer Termine nicht wahrnimmt, wer Arbeitsangebote nicht annimmt, und da geht es auch um die Frage der Zumutbarkeit, der dokumentiert damit im Grunde genommen, dass er diese staatlichen Leistungen nicht braucht.
Okay, ich will es nur verstehen. Ja. Bitte, kein Angriff. Ja. Dann null.
Ja. Ich empfinde das auch nicht als Angriff.
Ist das rechtlich machbar? Ist das ähnlich?
Aus meiner Sicht, ja.
Nein.
Aus Ihrer Sicht machbar? Ja. Frau Amann ist auch Juristin, aus Ihrer Sicht nicht machbar.
Keine Verfassungsrechtlerin, aber ein Streichen auf null wäre verfassungsrechtlich nicht zulässig. Man muss das Existenzminimum vorhalten. Ob das Existenzminimum die 563 Euro sind, darüber kann man streiten. Aber ich meine, man muss ja auch so ehrlich sein zu sagen, als das Bürgergeld eingeführt wurde, hatte es exakt dieselbe Höhe wie Hartz IV. Also die haben an den Sätzen ja überhaupt nicht geschraubt. Also das ist ja sozusagen, das ist ja auch so ein Bär, den die CDU, Entschuldigung, den Leuten aufbindet, dass so durch die Reform zum Bürgergeld jetzt eine Wahnsinnserhöhung eingetreten sei. Die Erhöhung ist eingetreten, weil man einen Inflationsausgleich eingebaut hat.
Ja, aber
und dem Mechanismus, wie dieser Inflationsausgleich entsteht, dem hat die CDU zugestimmt. Den hat Herr Linnemann hat da sogar zugestimmt.
Der
war in dieser Arbeitsgruppe, die das mitentwickelt hat.
Ist das so? Also wir hatten den Vermittlungsausschuss.
War der da mit drin? Carsten Linnemann?
Das kann ich ehrlicherweise auswendig nicht mehr sagen. Ich glaube sogar eher nicht.
Okay.
Im Vermittlungsausschuss, der sich darum gekümmert hat. Das war im November, Dezember 2022. Und dann gab es zum 1.1.23 eine Erhöhung um 12%. Genau. Und zum 1.1.24 nochmal 12%.
Haben wir alles hier diskutiert.
Das ist ja kein Inflationsausgleich. 25% innerhalb von 12 Monaten.
Also nochmal, es wurde die Höhe dieses Bürgergeldes, die auch, kann man auch diskutieren, gibt es ja auch, glaube ich, viele Ökonomen, die das sagen, dass das mittlerweile eine Wirkung hat, die Leute davon abhält, einen Job anzunehmen.
Genau.
Das stimmt auch, nur der Mechanismus, mit dem diese Erhöhung eingeführt wurde und dass das auch mit der Inflation zusammenhängt, das ist ein Mechanismus, dem die Union zugestimmt hat.
Ja, Sie haben, also das ist das Ergebnis eines Vermittlungsausschusses. Das stimmt. Ich war damals auch beteiligt. Ich bin auch Mitglied im Vermittlungsausschuss. Also ich bin dann auf jeden Fall mitschuldig.
Sie waren auch dabei?
Ja, ich war auch mit dabei.
Ach so.
Aber dann müssen Sie doch auch wissen, dass Sie nicht
ob Linnemann dabei war, aber Sie waren dabei.
Wir reden jeden Tag miteinander.
Es waren halt Leute dabei.
Nein, das sind ja 16. Also im Vermittlungsausschuss ist man übrigens nicht. Ja. Aber ich war mit dabei und unsere Zielsetzung war damals,
aus unserer Perspektive das Schlimmste zu verhindern. Und was ist das Schlimmste aus unserer Sicht? Das bedingungslose Grundeinkommen. Das stand damals im Raum. Nämlich, dass jeder diese Leistungen bekommt, ohne dass das an entsprechende Konsequenzen gebunden ist. Und da haben wir die wesentlichen Forderungen erreichen können. Rückblickend muss man sagen, wenn das jetzt immer so ausgelegt wird, als wäre das sozusagen unser Bürgergeld, dann muss man tatsächlich sagen, hätten wir auch als Opposition uns vielleicht nicht in eine staatspolitische Verantwortung begeben sollen, sondern sagen sollen, nein, das lehnen wir ganz grundsätzlich ab. Da gehen wir keinen Schritt auf die Regierung zu.
Okay. Aber ganz kurz. Also nur ganz kurz, weil das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist schon sehr speziell. Also ich bin SPD-Mitglied. Arbeit ist für uns das absolut Zentrale. Wir sind der Überzeugung, dass das nicht nur wirtschaftlich wichtig ist, damit alles in diesem Land gut geht, sondern auch, weil es einen Wert darüber hinaus hat. Also Sie können sich sicher sein, dass mit der SPD ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht oben auf der Agenda steht. Aber können wir vielleicht zu dem Ausgangspunkt zurückgehen? Sie haben ja gesagt, okay, kommen diese Einsparungen darüber, dass Sie all diese Menschen in Arbeit bringen. Finde ich super. Können wir sofort da zusammenarbeiten, das hinzubekommen. Aber wie machen Sie das? Wenn Sie jetzt ganz schnell eine Wahl wollen, dann brauchen Sie da eine Antwort drauf.
Ja, da gehört neben dem Fördern eben auch das Fordern
dazu. Okay, also mit stärkeren Sanktionen.
Ja, Sie sagen, Sie schrauben das runter auf Null. Hat er ja klar beantwortet.
Sie schrauben das runter auf Null, wenn Sie so wollen. Also die
wir
Frage,
schauen, ob das ist zumutbar, was frei. Alles gut. Ja. Lass uns weitergehen, halt weil wir haben viele Themen. Also die zweiten 10 Milliarden kamen aus der Migration, richtig? So, wie machen Sie das?
Also im letzten Jahr haben wir 50 Milliarden Euro für Migration ausgegeben.
So ungefähr, ne? Genau weiß man das ja eigentlich gar nicht so richtig, ne? So
ganz also genau. Das ist das Minimum.
Genau.
Im Zweifel ist es noch viel mehr. Das gilt im Übrigen auch fürs Bürgergeld, weil der Staat für Bürgergeldempfänger, da sind auch viele Flüchtlinge dabei, eben nicht die vollen Kosten der Krankenversicherung übernimmt, sondern nur etwa ein Drittel.
Und die 10 Milliarden, also 10 Milliarden haben wir schon mal gespart jetzt. Wir sind beim Bürgergeld, sind wir check.
Okay.
Migration. Sparen Sie weitere 10 Milliarden? Ja. Wie?
Indem die Zahl der Migranten reduziert wird. Indem die Zahl der Asylbewerber, derer, die zu uns nach Deutschland kommen, deutlich reduziert wird.
Das machen Sie wie?
Das machen wir wie? Ganz schnell und sehr unmittelbar, indem neben den Grenzkontrollen, die die Bundesregierung schon seit dem 16. September macht, auch Zurückweisungen für diejenigen vornehmen, die aus einem anderen EU-Mitgliedstaat kommen. Das steht im Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes drin. Und nach unserer Auffassung geben die europäischen Verträge es in der Situation, in der wir sind, her, dass diese Regelung auch tatsächlich unmittelbar gelten kann.
Das heißt, jemand versucht aus Polen nach Deutschland zu kommen und sagen wir nein.
Genau.
Weil sicher
oder aus Österreich oder aus der
Österreich,
Schweiz.
Österreich, in Kufstein, nein.
Genau.
Aus der Schweiz genauso.
Genau. Weil die Schweiz auch ein Vertragsstaat ist.
Das Dumme ist jetzt, die Schengen Österreicher, die Polen und diverse andere haben schon gesagt, auf gar keinen Fall. Machen wir nicht. Nehmen wir nicht.
Und mit welcher
Begründung? Die Niederlande.
Nein, nehmen wir nicht, ist der falsche Ausdruck. Die kommen erst gar nicht nach Deutschland
nicht
rein.
Nicht die Semantik jetzt, ist egal. Ist ja auch ein sehr ernstes Thema. Ne?
Ja, klar. Nein, wir schicken niemanden auch nicht nach Österreich zurück. Sondern wenn jemand aus Österreich kommt, dann sagen wir ihm an der Grenze, du kannst nicht nach Deutschland kommen. Du bist im Übrigen auch kein Flüchtling. Du bist jetzt gerade in Österreich. Österreich ist ein Rechtsstaat mit sozialen Leistungen und allem drum und dran.
Mir hat mal ein berühmter Kanzleramtsminister, Wolfgang Schmidt, der aktuelle Kanzleramtsminister, gesagt, man muss, wenn man Politiker interviewt, immer die zweite und die dritte Frage stellen. Das ist die interessante Frage. Und in dem Fall ist die zweite und die dritte Frage folgende. Sie haben jetzt 50 Milliarden für Migration. Wenn Sie da 10 Milliarden einsparen wollen, ich war nicht gut in Mathe, aber das verstehe ich, dann müssen Sie ja sozusagen etwas wegnehmen. Sie gehen ja davon aus, dass weiterhin Leute irgendwie über die Grenze kommen werden. Da werden auch Leute kommen, die nicht nachvollziehbar
und die Kosten für die Menschen, die schon da sind, fallen ja auch nicht weg.
Die gehen ja auch nicht weg, aber da kommt immer noch was obendrauf. Ein bisschen wie bei der Inflation. Da ist ja auch immer der Trick zu sagen, Inflationsrate geht runter. Ne? Das schöne Politikersprech, was aber die Leute zu Hause ratlos zurücklässt, weil sie sagen, warte mal, ich war doch gerade einkaufen, wieso denn schon wieder so teuer? Weil die Inflationsrate ist ja so wunderbar. Die Rate, ne, die Kurve geht einmal nach oben und bleibt dann da oben und geht immer weiter und kommt oben drauf. Und das verstehen die Leute auch mittlerweile ganz genau. Das heißt, Sie haben doch das Thema bei der Migration auch. Sie müssen doch bei denen, die schon hier sind, müssen Sie irgendwie einsparen. Die kosten 50 Milliarden. Wenn noch neu dazukommen, sind sie schnell bei 60. Wie machen Sie es dann?
Ja gut, aber die, die da sind, die bleiben ja nicht in diesem Status verharren. Also zum einen gibt es Rückführungen für Unberechtigte, zu wenig, das ist richtig, aber es gibt Rückführungen auch unter...
Keine 10 Milliarden, Herr Frey, sind
wir uns nein, doch aber ich gebe doch jetzt mal Beispiele, es verändert sich
aber
doch
ich
was.
Hätte gerne
und bei denen, die bleibeberechtigt sind, die bleiben ja Gott sei Dank nicht alle im Bürgergeld oder im Bezug der Asylbewerberleistungsgesetzleistungen.
Okay. Und damit sparen Sie 10 Milliarden im Jahr.
Das halte ich für völlig unproblematisch möglich. Das ist eine sehr konservative Rechnung. Denn auch 40 Milliarden Euro für Migration ist eine Summe, wie sie kein anderes Land der Erde ausgibt.
Und heißt umgekehrt, weil das ist sozusagen der zweite Teil, wo Migration ja unglaublich schlecht läuft. Wir sind ja auch unglaublich schlecht darin, Menschen, selbst die wollen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Lassen Sie ja häufig gar nicht arbeiten. Ne?
Also das war ursprünglich ein großes Problem, das sukzessive abgebaut worden ist. Wir haben heute, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, nur noch ganz wenige, die nach 3 Monaten, wenn sie da sind, nicht arbeiten können. Das sind zum Beispiel diejenigen, die in Ankerzentren sind. Also eine relativ kleine Personengruppe. Ansonsten dürfen die, die 3 Monate hier sind, arbeiten. Okay. Bei den 1,2 Millionen Ukrainern, die dürfen ab dem ersten Tag, wo sie hier sind, arbeiten. Das ist also nicht das Problem, wenn wir uns die großen Migrantengruppen anschauen, Ukrainer, Syrer, Afghanen, Türken, dass die nicht dürften, sondern die Arbeitsmarktintegration ist einfach nicht gut genug.
Okay, dann weiter in dem Kontext. Wie retten Sie die deutsche Autoindustrie? VW, wie retten Sie Ford? Kam heute die Meldung Kurzarbeit. 3 Wochen Kurzarbeit vor Weihnachten. 2 E-Auto-Modelle, der Ford und der Capri. Ford Explorer und der Capri, genau sowas, die da produziert werden in Köln, betrifft 3000 Leute. Mangelnde Nachfrage. Wie retten Sie Ford an dem Punkt? Wie retten Sie die E-Mobilität für Volkswagen? Wie machen Sie das?
Also ich glaube, ein großes Problem ist, wenn man Wirtschaftspolitik so betreibt, dass man einzelne Unternehmen oder auch einzelne Branchen sozusagen denen hinterher subventioniert. Also ich will nur mal anmerken, wenn jetzt beispielsweise der Wirtschaftsminister Habeck darüber spricht, dass man eine neue E-Auto-Förderung braucht. Ja, das ist ja eine konkrete Antwort jetzt auf VW beispielsweise, die Sie gestellt haben. Dann muss man daran erinnern, dass genau diese Bundesregierung die E-Auto-Förderung Knall auf Fall über ein Wochenende im vergangenen Jahr beendet hat. Und dass das keine wirklich konsistente Wirtschaftspolitik ist, mal rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, das ist ja offensichtlich. Wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir haben ein Riesenproblem mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist die Rezession jetzt im zweiten Jahr. Das ist der Kapitalabfluss, den wir haben, die Investitionsentscheidungen gegen den Standort. Und das hat was mit den Standortbedingungen zu tun, mit den hohen Strom- und Energiepreisen, mit den nicht wettbewerbsfähigen Steuern, mit der Bürokratie. Ich lade das jetzt auch nicht alles bei dieser Regierung ab, sondern ich sage einfach, die Summe der Standortbedingungen ist bei
uns
zu schlecht.
Sie auch nicht. Sie haben ja vorher selber 16 Jahre regiert, also nicht Sie jetzt, aber die CDU.
Und es geht ja auch nicht nur um Ford und um VW, sondern es geht um viele mittelständischen Firmen, wenn Sie
sich kontinental ZDF anschauen. Ich zitiere nochmal den berühmten Kanzleramtsminister, sagt, und jetzt dranbleiben, nachfragen, weil jetzt geht es ganz konkret. Den Standort, die Bedingungen, die verändern Sie nicht über Nacht, nicht in den nächsten 1-2 Jahren. Das dauert lange. Aber jetzt konkret, da geht es um 3000 Leute, die Angst um ihren Job haben. Und ganz konkret bei VW 2 Werksschließungen, möglicherweise 3, die drohen. Was sagen Sie diesen Leuten, die jetzt kurz vor Weihnachten Angst um ihre Arbeit haben?
Also ich verstehe das absolut. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist jetzt, Ihre Frage suggeriert so ein Stück weit, Herr Lanz,
dass wenn es einem Unternehmen,
wenn es einem Unternehmen,
100-Tage-Programm
steht,
Friedrich Merz zieht ein ins Kanzleramt, Sie werden, was werden Sie dann, Herr Frey, was haben Sie abgemacht?
Innenminister.
Das entscheide nicht ich. Also und vor allen Dingen ist nicht die Frage entschieden, ob wir das Vertrauen der Menschen gewinnen.
Darum aber die Leute, die da jetzt Angst haben um ihre Jobs, die werden wählen. Die wollen wissen, die wollen wissen, was der Kanzler Friedrich Merz für den Fall, dass das wird. Da finde ich Ihre Bescheidenheit gut. Und ein bisschen Demut finde ich an dem Punkt. Ja, das ist ja keine ausgemachte Sache.
Nein.
Auch richtig so. Aber dennoch für den Fall, dass es passiert. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es passiert. Was macht der Kanzler Merz dann? Was machen Sie dann?
Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass man Arbeitsplätze mit Geld kaufen kann.
Okay, also ja? Sie subventionieren das nicht. Sie würden sagen, seht zu, wie er Markt klarkommt. Ihr müsst das selber lösen.
Nein, man muss das natürlich immer in der Situation lösen. Aber für mich ist es kein guter Weg zu sagen, diesem Unternehmen geht's schlecht und deshalb kriegt es jetzt so und so viele Subventionen, damit die Werke nicht geschlossen werden.
Wir wollen ja nicht gut ist, Herr Frey.
Nein,
wir wollen
aber man darf ja eines machen. Nein, wenn Sie so subventionieren, dann unterstützen Sie nicht eine nicht wettbewerbsfähige Unternehmenspolitik.
Okay.
Man muss vielleicht auch mal ins Unternehmen reinschauen. Also bei VW
Frage, ganz kurz, das bedeutet im Zweifel, dass diese drei Werke, die sterben werden. Das war's.
Das kann ich jetzt nicht sagen aus diesem Sessel heraus. Aber
Ich bin nicht Ökonom, ich kann Ihnen das sagen. Wenn wir nichts tun, wird das passieren.
Ja, aber es ist doch auch nicht so, dass die Politik oder dass wir mit Steuergeld Werke erhalten können, wenn sie nicht wettbewerbsfähig sind.
Nur verstehen.
Ja.
Also dann Sie würden auch nicht sagen,
wir machen
sofort die Runde auf. Sie würden auch nicht sagen, wir gehen wieder rein, weil Sie das gerade beklagt haben. Finde ich ja zu Recht. Buchstäblich, ja, bei Elektroautos den Stecker zu ziehen, nie eine gute Idee. In dem Fall eine besonders schlechte Idee gewesen. Über Nacht. Und die Delle kann man ja sehen, wenn man sich die Grafiken anschaut. Mhm. Ist wirklich hart, was da passiert ist, und hat im Grunde dieses Ding, das gerade langsam so Hochlauf hatte, eigentlich erstmal zerstört.
Ja, es zerstört ja auch Vertrauen, wenn Sie sowas über Nacht machen.
Genau, die würden Sie auch nicht wieder einführen. Sie würden sagen, Prämie für E-Autos mit uns nicht.
Ich glaube, dass es sehr viel klüger wäre, wenn der Staat in die Infrastruktur für die Elektromobilität
investiert. Aber antworten Sie doch einfach nur auf die Frage.
Ja.
Keine Prämien.
Ich halte das per se nicht für eine gute Idee.
Also nein.
Ja.
Das Wort, Sie sagen ja, aber ich meine nein. Sie also ja war die Zustimmung für mein Nein.
Mhm, genau.
Okay, das ist Politikerlogik. Frau Siegel-Glöckner, wie macht's die SPD?
Wie ist die SPD?
Und wie wird's die Ökonomin machen? Sie sind ja beides heute hier.
Kann ich Ihnen nicht sagen, aber wie ich es machen würde, kann ich Ihnen schon sagen. Und im Gegensatz zu Ihnen will ich, glaube ich, eine Wahl gewinnen und was Positives auf den Tisch legen.
Sie wollen einen Bundestag für die SPD.
Ja, und da würde
Sie müssen auch wissen, was die SPD macht.
Ja,
was sagen Sie den betroffenen Leuten bei Ford und bei VW?
Ich kann jetzt für mich sprechen. Was ich sagen würde, und in meinem Wahlkreis ist BMW, also deswegen dieses Thema Automobilindustrie betrifft uns ganz akut, finde ich, wir müssen zusammen, die Politik muss zusammen mit der Automobilindustrie über 10, 15 Jahre wirklich einen Plan machen, wie die deutsche Automobilindustrie auf dem Weltmarkt bestehen kann, Autos bauen kann, die noch gekauft werden, und dazu gehören natürlich auch in einer Anschubphase gehört Förderung. Ich hätte diese Prämie letztes Jahr nicht so abgedreht. Wenn Sie Prämien immer nach Kassenlage an- und abdrehen, dann zerstören Sie auch jegliches Marktgefühl.
Also Sie würden es auch nicht machen?
Ich würde eine Förderung für E-Mobilität machen. Das ist ansonsten...
Wie machen Sie die? Wie sieht die aus? Ist das ökonomisch sinnvoll? Ich frage.
Es ist meiner Ansicht nach ökonomisch sinnvoll, eine Prämie jetzt wieder einzuführen, aber wir müssen sie degressiv ausgestalten. Und tatsächlich dass sie über Zeit abschmilzt. Mhm. Ein Problem, das wir heute haben, ist, wir haben Subventionen. Also Dienstwagen zum Beispiel werden steuerlich sehr stark subventioniert. Mhm. Und da haben wir nie darüber geredet, wie man mal den Exit draus findet. Das führt dazu, dass wir alle mit unserem Geld die größten, schönsten Autos für sehr Gutverdiener, wie Sie zum Beispiel, subventionieren. Mhm. Finde ich auf die Dauer nicht richtig. Ich finde aber diese Arbeitsplätze wichtig in Deutschland. Und deswegen sollten wir schauen, wie diese Industrie hier erhalten bleiben kann.
So,
aber es muss einen Business Case geben. Also da bin ich bei Ihnen. Das kann die Politik nicht dauerhaft machen. Das wäre auch wieder eine Fehlverteilung. Deswegen muss man sich tatsächlich an den Tisch setzen zusammen und sagen, wie es geht. Aber von heute auf morgen den Teppich wegzuziehen, diese Arbeitsplätze können wir so nicht erzaubern.
Das heißt, Sie würden irgendwie subventionieren. Was machen Sie, wenn jetzt, Sie können ja nicht sagen, wir subventionieren nur deutsche Autos, E-Autos. Oder würden Sie das machen? Geht das rechtlich?
Ist das nicht einfach.
Also BYD kommt jetzt und sagt, pass auf, eure Zölle können uns mal. Ja. Weil wir bauen jetzt einfach unsere Werke in Ungarn auf. Oder Tesla beispielsweise, Grünheide.
BYD wird ja von der EU-Kommission gerade Macht draußen gehalten.
So, insofern, genau. Ja.
Aber wenn man einen ausländischen Hersteller, wo auch immer her, hat und der kommt ins Land und möchte hier bauen, klar,
ist er quasi ein Deutscher,
aber
juristisch in dem Moment, ja?
Auch in dem Fall, wenn der gute Arbeitsplätze bringt, dann finde ich das erstmal okay. Also meine größere Frage, und die ist tatsächlich kompliziert, ist, ist, welches Unternehmen schafft es dauerhaft, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu haben? Und da ist auch eine Subvention alleine nicht genug, also die hilft zum Anschub. Aber sie haben ein ganz großes Problem bei den deutschen Unternehmen, keine gute Software, keine gute Batterien. Da sind die Chinesen einfach besser. Und das ist nicht leicht, richtig hinzubekommen.
So,
und
da ist auch Politik nicht besonders guter gut Punkt, drin. Den Sie gerade machen. Nochmal an Herrn Frey die Frage, Batterie. 40% der Wertschöpfung, glaube ich, beim E-Auto kommen aus der Batterie. Wir sind im Bereich Zellforschung, geht so. Wir dübeln das eigentlich im Wesentlichen zusammen. Wir bauen das gerade so ein bisschen auf. Wurde gerade wieder auch halbiert, die Forschungsgelder für Zellfertigung, also das, worum es eigentlich geht, Grundlagenforschung. Warum auch immer wir sowas was machen, war die Bildungsministerin oder die Wissenschaftsministerin der FDP. Wie würden Sie es denn machen? Würden Sie sagen, da gehen wir rein, da setzen wir ganz gezielt an, bei Chips vielleicht auch?
Ja, das war ja eine Entscheidung der Bundesregierung, die dann am Ende nicht zum Tragen gekommen ist. Ich glaube, da machen Anschubfinanzierungen oder auch Subventionen tatsächlich Sinn, wenn man zum Ergebnis kommt, dass man ein strategisches Interesse hat, dass eine Industrie entsteht oder erhalten bleiben kann im Bereich der Chips, im Bereich der Halbleiter beispielsweise.
Also Intel hätte sie auch gemacht.
Da hat jedenfalls viel dafür gesprochen. Da konnte man nicht sagen, man subventioniert den einzelnen Arbeitsplatz in der und der Größenordnung, sondern es ist ein strategisches Interesse, dass so ein Unternehmen in der Europäischen Union, in Deutschland und jetzt in diesem speziellen Fall auch noch in Sachsen-Anhalt, also in einem strukturschwachen Gebiet stattfindet.
Würden Sie machen. Letzter Punkt zu dem Thema, ganz kurz nur, Elektrizität. Wir haben gerade über die Netzentgelte, über die Leitungen gesprochen. Ich entnehme mit großem Interesse, wo war es? Ich glaube, in Ihrem Programm gibt es eine Aussage, Sie wollen jetzt auch Leitungen überirdisch verbauen, weil sie viel, viel günstiger sind. Und der Strom muss ja dringend aus dem windreichen Norden in den stromintensiven Süden, zu Ihnen nach Hause und so weiter. Weiß Markus Söder das schon? Der kommt ja morgen, ne, im Bundestag, um maximale Geschlossenheit zu demonstrieren. Was eine schöne Formulierung
ist. Nein, es ist eine wichtige Debatte, die wir morgen haben. Und dass dann die beiden Parteivorsitzenden antreten, ist doch richtig. Ja, natürlich weiß er das. Erstens, weil wir das ja offen kommunizieren. Und zum Zweiten, wir haben ja eine gemeinsame Bundestagsfraktion aus CDU und CSU. Und da passiert natürlich nichts, ohne dass die beiden Parteivorsitzenden eingebunden sind.
Okay. Doch klar. Und letzte Frage, Windräder, bauen Sie ab oder lassen Sie doch stehen?
Wieso sollten wir Windräder abbauen?
Weil die hässlich sind?
Also Friedrich Merz träumt ja davon, sie eines Tages abzubauen.
Nein, das denke ich mir nicht aus. Sie kennen den Satz, ne? Kennen Sie den Satz?
Welchen meinen Sie jetzt konkret?
Den einen über die hässlichen Windräder. Das ist eine Übergangstechnologie, das Zeug bauen wir bald wieder ab, weil es ist so hässlich. Hat er ja recht.
Ja.
Aber Sie kennen den Satz,
ja,
ne? Sie kennen
das Zitat. Aber der Punkt ist doch ein anderer, wenn Sie es nach vorne denken, dass der Zubau regenerativer Energien natürlich nur dann Sinn macht, wenn Sie auch die Leitungs- und Netzinfrastruktur haben und wenn Sie die Speichermöglichkeiten haben.
Aber Sie lassen die Windräder dann auch stehen.
Ja, also solange man sie braucht jedenfalls. Ja, okay. Und letztes Wochenende haben wir ein Wochenende mit Dunkelflaute gehabt. Ja. Und das zeigt ja einfach, dass wir auf dem Stand, den wir heute haben, jedenfalls nicht in die Zukunft gehen können.
Okay. Und jetzt einmal kurz Geopolitik. Wie verfolgen Sie, Frau Amann, die Position der Union beim Thema Ukraine? Worauf muss sich die Ukraine einstellen, wenn Friedrich Merz übernimmt?
Also grundsätzlich ist ja so, dass Sie, insbesondere Kollegen von Ihnen wie Herr Kiesewetter, ja sehr früh und sehr massiv dafür geworben haben, dass Waffen auch, sozusagen, die Debatte hat sich ja fortentwickelt dann mit schwere Waffen, Panzer, Kampfpanzer und so weiter. Und da waren Sie ja eigentlich immer sehr konsequent, sehr früh dafür, die Ukraine auch gescheit auszurüsten. Taurus war ja auch ein Thema, wo Friedrich Merz sich sehr dafür ausgesprochen hat.
Wir haben dreimal namentliche Abstimmungen dazu gemacht im Bundestag.
Sie haben, ja, genau. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie das weitergeht, weil es wird ja jetzt durch die Wahl von Donald Trump wahrscheinlich doch noch deutlich teurer. Es sei denn, er befriedet diesen Konflikt jetzt über Nacht, wie er ja versprochen hat, noch vor seinem Amtsantritt. Aber grundsätzlich ist das dann ein Thema, wo ein Kanzler Merz im Prinzip liefern müsste? Sie haben jetzt verständlicherweise und zu Recht die Ampel sehr vor sich hergetrieben. Zeitenwende, haben Sie ja vorhin gesagt, daran ist die Ampel im Prinzip schon gescheitert, sagen Sie, an der mangelnden Umsetzung der Zeitenwende. Aber irgendwo müssen ja dann auch die Milliarden herkommen. Mhm. Also diese 100 Milliarden sind ja jetzt schon komplett verplant. Und wo kommen dann die nächsten 100 Milliarden her? Oder also wie viel würden Sie ausgeben? Da ist dann auch wieder das Thema Schuldenbremse.
Genau.
Könnte man an
die
der
Frage
Stelle
ist auch,
noch mal
ob es dazu kommen wird. Und vielleicht können wir einmal an dem Punkt tatsächlich nach Amerika gehen. Ich glaube, Elmar Thewissen ist uns zugeschaltet, ein bisschen malat heute, aber er sieht fantastisch aus. Mhm. Elmar, schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass das doch noch geklappt hat. Ich habe gehört, dass du fürchterlich krank bist. Aber wie ist das, was auf uns zukommt, Elmar? Was ist der Friedensplan von Trump für die Ukraine? Das konkretisiert sich gerade so ein bisschen.
Ja, also er verrät uns nicht alle Details seines Planes, aber es sieht so aus, dass er Wladimir Putin die klare Ansage machen wird, dass er die Krim wahrscheinlich bekommen könnte als dauerhaftes Territorium und dass die Ostgebiete der Ukraine auch bis auf Weiteres im Besitz Russlands bleiben können, nicht im Eigentum. Es soll eine Art Festfrieren dieser Demarkationslinie dann eben geben und damit ist dann eben vielleicht eine Lösung des Konfliktes oder des Problems vertagt. Jedenfalls stellen sich das einige Berater von Donald Trump so vor, aber keiner rechnet wirklich ernsthaft damit, dass er das innerhalb von 24 Stunden nach Amtsantritt wirklich hinbekommt.
Hat es, da gibt es ja widersprüchliche Meldungen, Elmar, hat es schon Kontakt gegeben zwischen Trump und Wladimir Putin? Offenbar haben die auch während der Präsidentschaftszeit von Biden in den letzten 4 Jahren öfter mal miteinander telefoniert. Also man scheint sich zu mögen irgendwie.
Also diese Berichte gab es, dass es mehrere Telefonate schon vor der Wahl gegeben hat. Er hat das dementiert, deswegen wissen wir es nicht genau, was wir aber doch recht genau wissen, dass es offenbar letzte Woche Donnerstag ein Telefonat zwischen den beiden gegeben hat. Mhm. Er hat ihn aufgefordert, also Donald Trump hat Wladimir Putin aufgefordert, nicht weiter zu eskalieren. Damit ist mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint, dass da gerade ja Truppen zusammengezogen werden, russische und nordkoreanische Truppen für eine große Offensive. Ob sich Wladimir Putin davon hat beeindrucken lassen, das wissen wir allerdings nicht.
Und jetzt einmal kurz einmal der deutsche Blick. Was kommt da auf die Deutschen zu? Ich habe ein paar sehr harte Ansagen gelesen. Auch so Sätze wie, wir haben 11 Flugzeugträger und ihr 0. Und deutsche Arbeiter haben 30 Tage Urlaub und unsere 11. Und seht zu, wie ihr klarkommt. Das werden wir so in Zukunft nicht mehr laufen lassen. Unter anderem von einem der genannten Sicherheitsberater.
Ja, das hat uns ähnlich ja auch vorher schon Stephen Bannon mal erzählt. Aber wenn es dann von einem der möglichen Sicherheitsberater kommt, dann muss man es extrem ernst nehmen. Und tatsächlich sind die Namen, die ja jetzt da gehandelt werden, als nationaler Sicherheitsberater Mike Walls oder eben als Außenminister Marco Rubio, das sind Leute, die der festen Überzeugung sind, Europa sollte gefälligst sich erstens um das Problem Ukraine weitgehend alleine kümmern, also viel größere Verantwortung und damit natürlich auch Gelder in die Hand nehmen. Und das Zweite ist, Europa sollte an sich auch für seine Verteidigung, jedenfalls die konventionelle, weitgehend alleine in der Lage sein. Und das ist ein ganz klares Signal an die Adresse Deutschlands, weil Deutschland ganz konkret auch genannt wird, dass es führen soll in diesem Europa, was eben die Sicherheitsfrage angeht.
Gerade Mike Walls ist ja jemand, der sehr früh, glaube ich, schon in der Ukraine auch war. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Jemand, der sehr klar immer an der Seite der Ukraine gestanden hat und der aber genauso, wie du es beschreibst, besonders Deutschland ins Visier nimmt, weil er sagt, ihr habt mit eurer Zögerlichkeit diese Situation jetzt herbeigeführt, die bedeutet, militärisch ist das nicht mehr zu lösen. Das heißt, die Ukraine muss jetzt Zugeständnisse machen. Das ist sozusagen das Ding. Da ist jemand offenbar sehr sauer auf Deutschland.
Ja, das ist so und das gibt eine Reihe in der Administration, der künftigen Administration, von denen wir wissen, dass sie Deutschland, ich sag mal überspitzt und allen voran auch Europa als Schmarotzer sehen. Das heißt also, dass die Europäer sich über viel zu lange Zeit, so wird es hier tatsächlich gesagt, in die Hängematte gelegt hätten. Also hätten erwartet, dass Amerikaner erstens ihre Söhne und Töchter als Soldaten rüberschicken, zweitens viel Geld eben auch schicken und auch Waffen liefern und für den Schutz Europas Sorgen. Und vor dem Hintergrund, das soll sich eben ändern. Das hat aber einen größeren Zusammenhang. Die sind der festen Überzeugung, dass man die Konflikte in Europa, allen voran dem Ukraine-Konflikt, aber auch den Nahost-Konflikt schnellstmöglich lösen muss, damit man sich auf den eigentlichen Gegner konzentrieren kann. Und das ist aus Sicht vieler in der neuen Administration China.
Kennt Trump Friedrich Merz? Also persönlich meine ich jetzt, gibt es da einen Kontakt?
Das weiß ich gar nicht.
Ja.
Ich weiß nicht genau, ob die beiden sich schon mal getroffen haben. Ich weiß, dass Friedrich Merz natürlich auch als Vorsitzender der Atlantikbrücke, der ja mal war, auch gute Kontakte in den republikanischen Bereich hier in Washington haben. Aber für mich ist zum Beispiel interessant zu hören, dass Friedrich Merz ja gesagt hat, dass er ein Ultimatum stellen will, 24 Stunden an Wladimir Putin, er müsse die Angriffe auf Zivilisten einstellen, ansonsten werde Deutschland Taurus liefern, wenn er denn dann Kanzler wäre. Ich glaube, das wird Donald Trump auch wenig beeindrucken, weil eben er der festen Überzeugung ist, dass man einen Deal machen muss und kann mit Wladimir Putin. Und ich glaube auch, dass Putin sich nicht unbedingt beeindrucken lässt von der Frage, ob wir Deutschen wirklich Taurus liefern.
Ganz kurz, weil Herr Frey heute hier sitzt, würden Sie Taurus liefern dann?
Also wir haben das in den vergangenen 12 Monaten, wie gesagt, dreimal zur Abstimmung gestellt, haben die Abstimmungen verloren im Bundestag. Wir halten das für richtig, weil es der Ukraine helfen würde, tatsächlich sich zu entlasten von russischen Angriffen. Und deswegen war das eine Entscheidung, zu der ich heute nach wie vor stehe.
Wir müssen nur verstehen. Und das... eine Sache noch militärisch, Elmar. Wenn ich Trump richtig verstehe, geht's ja nicht nur sozusagen um das mögliche 2%-Ziel, also 2% vom BIP, sondern eher 3. Das heißt, da reden wir dann über 100, was wären das, Frau Siegel-Glöckner, helfen Sie mir, 120, 30 Milliarden?
120 ungefähr, eher mehr.
So, die dann plötzlich für Militärausgaben in Deutschland bereitgestellt werden müssten. Ist das die Ansage aus Amerika, Elmar?
Ja, es wird auch so formuliert. Es sind Ansagen an die Verbündeten, weil sie eben in der Vergangenheit das, was man gemeinsam beschlossen hatten, nicht erfüllt hat. Und tatsächlich hören wir eben auch, es geht hier um mehr als 2%. Das könnten 3% sein, vielleicht auch mehr. Deutschland hat ja offenbar schon mal über 3% am Bruttosozialprodukt für Verteidigung aufgewendet. Das war zur Zeit von Willy Brandt. Und darauf 4% sogar. Darauf wird natürlich hier in Washington immer gern verwiesen. Hey, ihr Deutschen, ihr könnt es doch. Ihr müsst jetzt endlich mal die Verantwortung übernehmen und dann auch das entsprechende Geld dafür in die Hand nehmen.
Und bevor wir das gleich dann im Studio hier weiter diskutieren, Elmar, Autos, Autozölle. Dieser eine Satz von Trump. Ich liebe deutsche Autos so sehr. Ich möchte gerne, dass deutsche Autofirmen endlich amerikanische Autofirmen werden. Das ist die Art von Liebe, die man sich nicht wünscht.
Ja, ich glaube, das muss man nicht ganz so ernst nehmen. Was man sehr ernst nehmen muss, sind natürlich die Strafzölle. Mhm. Und er redet von 10-20%. Wir gehen davon aus, dass er das durchsetzen will. Robert Lighthizer ist ja ausgewählt als der neue Handelsbeauftragte. Mhm. Der war auch in seiner letzten Administration schon dafür zuständig. Und da ist die klare Ansage, dass man Waren aus Deutschland und Europa und allen Ländern der Welt mit 10-20% Strafzöllen, Waren aus China mit 60, vielleicht sogar 100% Strafzöllen belegt. Das heißt, wir werden es mit einem Handelskrieg zu tun bekommen, bei dem es übrigens, glaube ich, dann entscheidend und wichtig ist, dass die Europäer gemeinsam gegenhalten. Sie sind immerhin ein riesiger Wirtschaftsraum. Wenn jeder versucht, einzelne kleine Deals mit Donald Trump abzuschließen, auch im Wirtschaftsbereich, dann hilft ihm das, weil es eben Europa und die EU spalten könnte.
Also, Elmar, danke dir sehr, dass du uns zur Verfügung gestanden hast, trotz deutlich grippalem Infekt. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wieder eine gute Besserung dir.
Danke, alles Gute. Tschüss.
Was würde der Kanzler Merz gegen diese Zölle machen?
Ich glaube, das, was Elmar Thewissen gesagt hat, ist das absolut Richtige. Man muss auf jeden Fall als Europa gemeinschaftlich darauf reagieren. Wir sind der größte und stärkste Wirtschaftsraum der Welt. Und es ist klar, dass unter solchen Zöllen kein Land so sehr leiden würde wie Deutschland. 10% Zölle würde die deutsche Wirtschaft etwa im Volumen von 127 Milliarden Euro belasten.
Über einen Zeitraum von?
innerhalb eines Jahres. Und daraus kann man ja deduzieren, was das dann auch für den Haushalt beispielsweise bedeuten würde. Also es wäre ein, und auch für die Arbeitsplätze und vieles andere mehr. Deutschland, das Geschäftsmodell Deutschlands ist, dass wir die Waren, die wir hier produzieren, dass wir die in alle Welt zu günstigen Bedingungen veräußern können. Aber das ist etwas, wo wir, glaube ich, vor allen Dingen mit Geschlossenheit entgegentreten müssen und wo wir zeigen müssen, was für Möglichkeiten wir haben.
Schwierig zu verkaufen, ne? Wenn es um die Militärhilfe geht, dazu gleich nochmal. Aber erstmal die Frage der Zölle. Amerika ist doch für uns mittlerweile der wichtigste Exportmarkt geworden.
Ja,
nicht
vor
mehr China,
allem, weil die
Nettexporte
sehr stark gestiegen sind nach Amerika und nach China sehr stark gefallen sind.
Was kann uns das kosten, Frau Siegel-Klöckner?
Total davon ab. Da kann ich Ihnen keine seriöse Schätzung geben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sich auf dieses Geschäftsmodell weiter zu verlassen und zu sagen, wir machen das einfach und wir kriegen das irgendwie hin, weil wir so gute Dealmaker sind, das halte ich für sehr, sehr gefährlich.
Also das wäre auch nur ein Teil meiner Antwort gewesen. Ich glaube, ein anderer Teil der Antwort ist, dass wir die europäische Handelspolitik verändern und dass wir endlich auch Zugänge in andere Länder schaffen. Also Mercosur in Südamerika, Indien beispielsweise, wo Australien mit Indien in 89 Tagen ein Handelsabkommen macht und wir Europäer kommen nicht vom Fleck. Das sind Dinge, ich glaube, die können wir uns nicht mehr leisten. Es wird schwer genug, zwischen den großen Handelsblöcken zerrieben zu werden.
Würde uns das retten?
Nein. Das ist gut zu machen und zu diversifizieren ist gut. Aber Sie klammern sich an ein Geschäftsmodell, das so nicht sicher ist. Mhm. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, unser Geschäftsmodell besser auszubalancieren. Das ist ja auch die Frage, wieso müssen wir eigentlich so viele große Autos ins Ausland verkaufen? Gleichzeitig sagen wir hier, wir haben einen ganz großen Fachkräftemangel in vielen Berufen, die wir eigentlich mehr brauchen. Wir brauchen mehr Lehrer, Lehrerinnen, mehr Erzieherinnen, Erzieher. Also wieso versuchen wir nicht etwas von diesem Geschäftsmodell, das wie im Tropf hängt, dass wir immer mehr Autos ins Ausland schicken, wegzukommen?
Aber was Sie schulen die dann um, die Leute, oder was machen Sie mit denen?
Nein, ich möchte in den nächsten Generationen mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden.
Nächste Generation?
Ja.
Lange Atem heißt das.
Lange Atem.
Die müssen sie ja bezahlen.
Und das funktioniert gut, weil wenn sie mehr Lehrerinnen und Lehrer haben, haben sie eine höhere Produktivität, mehr Menschen sind besser ausgebildet, dann kommen wir genau zu dem Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, wie kriegen wir mehr Menschen in Arbeit? Lehrer, die Geld verdienen, verdienen nicht so viel wie ihre Unternehmenseigentümer, die ihr Geld aus der Realwirtschaft rausziehen, im Finanzmarkt in Amerika anlegen, sondern die geben ihr Geld wieder in Deutschland aus, sodass es hier wieder Nachfrage gibt und es ein sehr viel gesunderer Wirtschaftskreislauf.
Ja, aber die Stärke Deutschlands ist doch, dass wir einen verhältnismäßig hohen Industrieanteil haben, einen hohen Anteil verarbeitenden Gewerbes. Sie müssen ja irgendwo Wertschöpfung generieren, bevor Sie Staatsbeamte bezahlen, bevor Sie Dienstleistungen ermöglichen. Also die Grundvoraussetzung,
Die
es
gibt. Die Grundvoraussetzung für Ihre Industrie ist überhaupt erstmal die Erzieherin und ist überhaupt erstmal der Lehrer. Also die brauchen sie, die haben wir zu wenig und deswegen können die Leute da schon nicht arbeiten.
Das Problem der deutschen Wirtschaft ist nicht, dass es zu wenig gut ausgebildete Menschen in Deutschland gäbe. Das kann man nicht
sagen. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel, da muss ich jetzt einfach gerade aus.
Ja, natürlich haben wir das.
Ich bin jetzt keine Ökonomin, aber ich glaube, es ist keine Lösung, jetzt zu versuchen, irgendwie die Industrie auszuspielen gegen die Lehrer. Also wir haben durch die Bank
gleichermaßen. Nein, ich will es nicht gegeneinander ausspielen. Ich will es in eine gesundere Balance bringen. Momentan verbrauchen wir den Bestand, weil wir nicht die Kinder in dem Maße ausbilden. Ich will nicht sagen, dass das die einzige Antwort ist. Ich glaube, wir müssen noch etwas Zweites machen, das Schweden geschafft hat, das wir bisher nicht geschafft haben. Die haben ihre Dienstleistungsindustrie sehr stark modernisiert. Die haben viel datengetriebene Dienstleistungen, ICT-Services.
Ja, stimmt.
Und wenn Sie die verbinden mit der klassischen Industrie, wird die viel produktiver und wettbewerbsfähiger. Und da hinken wir hinterher. Funktioniert aber auch wieder nur, wenn Sie gut ausgebildete Fachkräfte haben.
Es ist richtig, das eine ohne das andere
aber
zu lassen.
Aber Schüler sind ja jetzt nicht die nächsten Fachkräfte.
Genau.
Ne? Also das ist. Aber ich finde, der wichtigere Punkt ist der, den Sie da vorgemacht haben, finde ich nämlich, welches Geschäftsmodell hat die deutsche Wirtschaft noch? Und das ist ja was, worüber die Ampel sich sehr, sehr grundsätzlich gestritten hat, zum Beispiel beim Industriestrompreis. Also funktioniert Deutschlands Wirtschaft noch mit sozusagen Schwerindustrie, mit großen, aufwendigen Produktionen, die viel Energie benötigen, die wir nicht haben und auch nicht so leicht oder so billig bekommen können wie früher. Stichwort russische Energie. Und also das ist schon ein Geschäftsmodell, also wo, aber da weiß ich jetzt auch nicht, wo da die Union zum Beispiel hin wollte.
Wir geben
die
Frage direkt weiter. Strompreis. Die richtig energieintensiven Industrien, habe ich mittlerweile verstanden, die sind einigermaßen wettbewerbsfähig, weil sie subventioniert werden. Einigermaßen.
Was die
richtig energieintensiven Industrien.
Nein, die sind nicht wettbewerbsfähig, wenn Sie zum Beispiel an die chemische Industrie denken.
Bitte?
Wenn Sie an die chemische Industrie denken, ja, also BASF beispielsweise verdient weltweit Geld, nur nicht am Standort Ludwigshafen.
Ich weiß, ich rede jetzt nur über den reinen, nackten Strompreis sozusagen. Mhm. Das ändert aber das Problem nicht, das Frau Ammann gerade anspricht. Wir haben zu hohe Strompreise.
Ja, genau.
Was machen Sie, um die, aber auch den Mittelstand wieder wettbewerbsfähig zu machen, was Strompreis angeht.
Oder muss man sagen, diese energieintensiven Produktionen sind auf die Dauer, ich weiß nicht, wie lange man da in die Zukunft blicken muss, aber sind einfach auf die Dauer nicht tragfähig.
Also
da ist sozusagen, und das ist auch ein Thema, was man in einem Grundsatzprogramm
sich mal abhandeln kann. Also versuchen Sie es einmal mit, wir haben nur noch wenig Zeit,
aber die Antwort auf den
Strompreis.
Nein, da würde ich aber ganz klar sagen, das kann nicht die Perspektive für Deutschland sein. Es kann nicht die Perspektive für eine alternde Gesellschaft zu sein, auf Degrowth zu setzen und solche
Growth,
ja, aber im Ergebnis solche wichtigen Industrien
Sie wollen die nicht verlieren.
Nein, ich
will die, müssen Sie
wollen
Geld BASF in die Hand
nehmen. Nicht verlieren.
Nein,
Sie wollen ThyssenKrupp nicht verlieren.
Ja.
Sie wollen die alle nicht verlieren.
Ja.
Salzgitter nicht verlieren.
Ja, genau.
Stahl, sehr viel Strom.
Ja.
So, aber die wollen das heißt, Sie subventionieren die oder was machen
Sie
da?
Nein, das ist doch auch Teil unserer Energiepolitik in Deutschland. Also Habeck nennt es Transformation.
Nee, Sie. Lassen Sie Habeck.
Wir müssen eine andere Energiepolitik machen. Und diese Energiepolitik, die setzt auf Diversifizierung, die setzt auf Technologieoffenheit, die setzt auch darauf, dass man CO2 nicht nur vermeiden kann, sondern dass man das durch Technologien auch aus der Atmosphäre abscheiden
speichern,
muss.
CCS.
Zum Beispiel.
Carbon Capture,
genau,
Storage.
Idealerweise sogar einen Kreislauf schaffen.
Ja. Aber das haben Sie noch mehr Ideen, weil das wird uns nicht retten.
Doch, ich glaube, also die Preise müssen runter und
aber
das bedeutet im Übrigen auch, dass wir sozusagen nicht vorschnell Technologien aufgeben. Also wir dürfen, glaube ich, da nicht nur an den nächsten Tag denken.
Wenn ich jetzt Kernfusion und in 30 Jahren haben wir vielleicht so einen kleinen lustigen Brüter,
also, der Kernfusion ist
rettet
das
uns
eine, aber im Bereich der Kernspaltung gibt es ja auch Entwicklungen, die derzeit auf der Welt stattfinden,
kleine
aber halt nicht bei uns
in Deutschland.
Zum Beispiel, die man dann auch aneinander bringen kann. Aber wir müssen doch irgendwie überlegen, wie man das Thema CO2-Einsparung hinbekommen kann. Denn wenn BASF jetzt nicht mehr in Deutschland produziert, sondern 10 Milliarden in den Standort in China investiert, dann muss man doch nicht glauben, dass da weniger CO2-Ausstoß am Ende rauskommt. Ja? Wir verlagern das nur von Deutschland nach China. Das ändert aber fürs Weltklima
aber
gar nichts.
Entschuldigung, also ich sehe da noch kein Konzept.
Nee, ich
also,
auch nicht.
Was machen Sie mit einem, also Sie schauen sich ThyssenKrupp an, wie da der Baum brennt. Georgs Marienhütte, also die ganzen, also es gibt keine Kraftwerkstrategie bisher. Ich höre von Ihnen jetzt auch keine. Es gibt energiepolitisch, wie man die Preise runterkriegt, da wollten Sie sich ja jetzt auch nicht positionieren beim Thema Netzentgelte. Also es ist
Also wir haben erst letzte Woche ein großes Papier entwickelt, einen großen Kongress gemacht. Das arbeiten wir jetzt entsprechend ein. Wir haben Vorschläge unterbreitet, wie man das machen kann, wie man es auf eine breitere Grundlage
kann jeder nachlesen. Ich habe mich intensiver auch damit beschäftigt. Ehrlich gesagt, so richtig viel funky Zeug ist da nicht dabei. Ich weiß nicht so genau, wie das funktionieren wird, aber es ist auch keine leichte Frage, vor der wir da stehen. Das gerne zugestanden. Danke Ihnen sehr, das war ja intensiv. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.